Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ein inhaltlicher Hinweis an dieser Stelle. Gleich geht es hier um Themen wie Depression, Schwangerschaft und Geburt.
Ich bin zwischendurch dann losgegangen, wollte alleine ein bisschen durch die Dünen ziehen. Und für mich ist Wüste generell ein total friedlicher, schöner Ort, wo ich früher schon gern war. Von daher bin ich da ganz schnell zu mir gekommen und habe irgendwie Frieden und Ruhe geschlossen mit dem ganzen Thema, mit der Enttäuschung, dass der Erzeuger das Kind ablehnt, und war dann so im Einklang mit mir und meiner Situation, mit der Schwangerschaft, und habe mich einfach gefreut.
Das ist Sarah, und da war jetzt gerade ganz schön viel Info drin. Erstmal, warum ist sie allein in der Wüste? Matti Weinzierl weiß die Antwort, er hat mit ihr gesprochen. Also Matti?
Ja, sie will den Kopf ein bisschen klarkriegen. Sarah ist im dritten Monat schwanger und eigentlich ist es super, weil sie sich seit Jahren ein Kind gewünscht hat. Mhm. Mit ihrem Ex-Freund hat sie es ein Jahr lang versucht. Dann haben die beiden sich getrennt. Sie hat einen alten Freund angerufen, mit dem immer mal wieder was lief. Eine klassische Freundschaft plus.
Ja, also in dem Moment, wo ich den Schwangerschaftstest in der Hand hatte, war ich sehr ungläubig. Und deswegen habe ich die nächsten Tage jeweils noch mehrere Tests gemacht, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich dachte für mich, ich kann keine Kinder bekommen. Ich war erstmal nur verwirrt.
Ja, die Verhütung hat nicht funktioniert.
Große Verwirrung, das ist klar in so einer Situation. Bleiben wir erstmal bei Sarah. Wie kommt sie damit klar?
Sie versucht, sich mit der Situation zu arrangieren. Sie ist da gerade 29, mit dem Studium fertig, Ethnologie und Religionswissenschaften, und sucht einen Job. Und dann tut sich eine Chance auf. Bis Ende 2019 hat Saudi-Arabien keine Touristen zugelassen, nur Geschäfts- oder Pilgerreisen.
Ich wollte eine der Ersten sein, die in das Land reist. Ich wollte in das Ursprungsland des Islams reisen.
Sie schreibt dann in ein Online-Forum und sie trifft sich einmal mit jemandem, der mit ihr reisen würde. Sie haben ungefähr die gleichen Vorstellungen und buchen.
Okay, sie ist echt der unkomplizierte Typ. Mit wem reist sie dann?
Ja, ihr Travel-Buddy ist auch unkompliziert.
Das passt dann.
Sie schlafen in günstigen Hotels oder bei Leuten, die Couchsurfing anbieten. Und über die Website lernen sie auch Leute vor Ort kennen. Einer von denen fährt öfter mit seinen Freunden in die Wüste, wo dann alles passiert, was in der Stadt nicht passieren darf, also Alkohol, Zigaretten und so weiter. Mhm. Sarah fährt ein, zwei Mal mit, aber raucht und trinkt natürlich nicht. Und dann verbringt sie auch etwas Zeit alleine.
Als ich aus Saudi-Arabien wiederkam, direkt fing ja Corona an. Und da habe ich dann beschlossen, okay, das war's jetzt für mich. Corona und Schwangerschaft und einen Job finden, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich da auch so meinen Frieden mitgeschlossen, dass ich jetzt halt erstmal beim Jobcenter sein werde und nach der Elternzeit einen Job finden werde.
Sie sagt sich, ab jetzt genieße ich die Schwangerschaft. Vor der Reise hat sie einen Platz im Geburtshaus und eine Hebamme organisiert.
Und habe mich dann mithilfe der friedlichen Geburt, ja, auf die Geburt vorbereitet, wo es Teil des Programms ist, dass man jeden Morgen meditiert und sich die Geburt vorstellt.
Sarah will eine natürliche Geburt ohne Schmerzmittel.
Ich war sehr stolz auf meinen Babybauch. Und da habe ich da mit meiner Mutter zusammen ganz viele Bilder gemacht.
Während der ersten Corona-Monate ist Sarah oft bei ihren Eltern in einem Dorf bei Leipzig. Die haben ein Haus mit Garten. Der Geburtsvorbereitungskurs ist online und sie geht zu Vorträgen an eine Beratungsstelle für Alleinerziehende.
Ich fand meine Schwangerschaft wunderschön. Ich war total im Einklang mit mir, meinem Körper. Ich fand mich auch wunderschön und war irgendwie so gestrahlt von innen heraus. Morgens um 3 Uhr am 3. September sprang dann die Blase und da war dann klar, okay, demnächst geht's los.
Sarahs Mutter ist mittlerweile nach Berlin gekommen. Aber Sarah hat erstmal nur leichte Wehen und sie bleiben den Tag zu Hause.
Wir sind dann an dem 3., also es war ein Donnerstag, abends ins Geburtshaus gegangen. Da waren dann die Wehen sehr stark schon.
Aber das Kind kommt nicht. Der nächste Morgen beginnt.
Und die Hebamme hat irgendwann festgestellt, dass es für das Geburtshaus zu heikel wird.
Da hat Sarah schon seit mehr als 24 Stunden Wehen. Sie kommt ins Krankenhaus, mittlerweile mit starken Schmerzen.
Ich habe meine Mutter die ganze Zeit angefleht, dass sie mich erlösen soll.
Sie bekommt eine PDA, eine Periduralanästhesie, die ihren Unterleib betäubt.
Dann haben sie mir auch noch Wehenmittel gegeben, damit es endlich vorangeht. Und dann war es ja auch relativ schnell dann am Ende geschafft. Also nach 39 Stunden kam dann meine Tochter zur Welt.
Wir nennen sie hier in der Geschichte Ayla. In Wirklichkeit heißt sie anders. Und Sarahs Mutter darf die Nabelschnur durchschneiden.
Also in der ersten Woche ist meine Mutter bei mir geblieben und hat mich und meine Tochter versorgt. Sie hat sich um alles gekümmert. Ich durfte einfach nur im Bett liegen und mich um meine Tochter kümmern und schlafen.
Am dritten Tag kommt es bei Sarah zum Milcheinschuss. Das dauert manchmal ein paar Tage wegen der Hormone.
Ich war den einen Moment sehr glücklich, dann wieder todtraurig und habe sehr viel geweint. Und vor allem hat mich die Verantwortung überrollt. Mir wurde auf einmal bewusst, dass ich jetzt wirklich ein Kind habe, ein Baby, das sehr hilflos ist, um das ich mich alleine kümmern muss, für das ich alleine zuständig bin. Und wenn ich das nicht hinbekomme, dann stirbt es.
Sarahs Mutter kann nur eine Woche bleiben. Dann muss sie zurück nach Sachsen und wieder arbeiten. Es ist der Abend, bevor Sarahs Mutter fährt. Sarah ist müde. Ihre Tochter schläft maximal 1-2 Stunden am Stück und dazwischen muss Sarah sie stillen.
Sie hat einen großen Koffer dabei, alles zusammengesucht und ich war sehr traurig. Ich habe dolle geweint und sie angefleht, dass sie bei mir bleibt und mich nicht alleine lassen soll.
Ihre Mutter versucht, sie aufzubauen.
Sie hat aufgezählt, dass ich ja jetzt auch schon alles mache mit Wickeln und Anziehen und Stillen und es alles funktioniert.
Aber Sarah glaubt nicht daran. Sie hat Angst vor dem Alleinsein mit Ayla und vor der Verantwortung.
Ich war mir sicher, das geht schief und ich schaffe das nicht. Und dass ich keine gute Mutter bin. Deswegen habe ich meine Mutter angefleht, dass sie dann wenigstens Ayla mitnehmen soll. Und habe sie auch in ihren Koffer gelegt. In dem Moment konnte ich einfach nicht anders. Meiner Mutter gesagt, sie soll sie mitnehmen und sich um sie kümmern. Sie könne es besser als ich.
Ihre Mutter findet niedlich, wie das Baby da in der Kleidung liegt. Sie nimmt Ayla auf den Arm und versucht weiter, Sarah zu trösten. Aber es ist natürlich völlig klar, dass Ayla bei Sarah bleibt. Irgendwann gehen die drei schlafen.
Die Nacht war unruhig, wie immer. Also Ayla war sehr oft wach, hat viel geschrien. Ich musste sie sehr oft stillen und wickeln und so weiter. Und meine Mutter hat davon nicht so viel mitbekommen. Sie hatte einen recht guten Schlaf.
Am nächsten Tag macht Sarahs Mutter Frühstück.
Sie hatte am Vortag auch als kleine Aufmunterung Sonnenblumen für mich gekauft. Das sind meine Lieblingsblumen. Und hat die auf den Frühstückstisch gestellt.
Sarah sitzt auf einem Gymnastikball, Ayla in der Trage. Auf dem Ball wippt sie leicht auf und ab. Das beruhigt das Baby. Und Sarah kann in Ruhe essen und mit ihrer Mutter reden. Als sie fertig sind, räumt ihre Mutter auf und wäscht ab.
Dann hat sie die letzten Sachen eingepackt, den Koffer zugemacht und wir haben uns dann an der Tür in der Wohnung verabschiedet.
Sie umarmen sich mehrmals und beide weinen. Ihre Mutter redet Sarah weiter gut zu.
Die Worte, dass ich das schaffen werde und dass wir ganz viel telefonieren werden und dass sie auch bald wiederkommt.
Ich habe mich bei der Abfahrt richtig machtlos gefühlt und mir fiel der Abschied sehr schwer. Ich machte mir Sorgen, dass sie das nicht schafft. Ich versprach ihr, das Telefon immer bei mir zu haben.
Als dann die Tür zuging, bin ich dann mit Ayla zum Fenster gegangen. Ich habe im Erdgeschoss gewohnt und da haben wir ihr dann nochmal gewunken und dann war sie weg.
Was bedeutet das denn jetzt konkret für Sarah? Sie ist doch nach der Geburt sicherlich noch ziemlich erschöpft.
Ja, und ihr Körper bildet sich nur langsam zurück. Das heißt, sie kann kaum länger als 10 Minuten am Stück laufen. Und dann einkaufen, alles hochtragen, putzen. Mhm. Dabei hat sie Ayla immer vorne in der Trage, weil die sich nicht ablegen lässt. So Sachen kriegt sie nicht gut hin. Und psychisch geht's ihr auch nicht gut.
Kann ihr denn niemand helfen?
Ja, sie könnte schon ab und zu Freundinnen um Hilfe bitten, aber halt nicht täglich.
Ja.
Ihre Hebamme schlägt dann vor, eine Haushaltshilfe zu suchen. Und Sarah telefoniert auch schon mit einer Firma, die solche Hilfskräfte vermittelt. Es stünde also jemand bereit. Aber das Einzige, was noch fehlt, ist ein Brief von der Krankenkasse mit der Zusage, dass sie die Kosten übernimmt.
Direkt vor meiner Tür ist ein Innenhof mit ganz vielen Bäumen und Büschen, einer Wiese, auf der eine Bank steht.
In der dritten Woche nach der Geburt geht Sarah dort spazieren.
Zum einen, weil schönes Wetter war und ich ein bisschen Sonne für meine Stimmung brauchte. Zum anderen hat Ayla gut geschlafen, wenn sie in der Trage war.
Sarah geht im Kreis auf den Pflastersteinen immer um die Wiese. Zwischendurch setzt sie sich mal auf die Bank und entspannt ein bisschen. Und sie weiß auch, dass die Post am späten Vormittag kommt.
Da ich sehnlichst auf den Brief und die Antwort von der Krankenkasse gewartet habe, ob ich die Haushaltshilfe genehmigt bekomme.
Nach einer halben Stunde geht sie ins Haus und öffnet den Briefkasten.
Da war auch ein Brief dabei von der Krankenkasse.
Sie geht in die Wohnung, setzt sich auf den Gymnastikball und wippt leicht hin und her. Sie öffnet den Brief. Es ist eine Absage.
Die Begründung war, dass ich nicht medizinisch beeinträchtigt bin und mich um mein Kind, um alles selbst kümmern kann. Dass also keine Notwendigkeit besteht für eine Haushaltshilfe, deren Meinung nach.
Dabei hatte ihre Frauenärztin doch bestätigt, dass sie Hilfe gut vertragen kann, psychisch und körperlich. Sarah ist enttäuscht.
Andererseits auch wütend. Dieses System ist ja extra dafür gemacht, für Frauen wie mich aufzufangen, die sich am Anfang noch nicht alleine um alles kümmern können. Und ich habe nicht verstanden, wieso ich jetzt nicht diese Unterstützung bekomme, die ich doch brauche.
Und gleichzeitig denkt sie sich,
vielleicht ist es nicht schlimm genug, um eine Haushaltshilfe zu bekommen. Vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen mehr bemühen und zusammenreißen.
Sie ruft bei der Vermittlung der Haushaltshilfen an und erzählt von der Absage. Die sagen, das passiert öfter und Sarah könnte mit dem Bescheid zum Jugendamt und dort nochmal versuchen, die Kostenübernahme anzufordern.
Aber für mich war dann in dem Moment direkt klar, dass ich das nicht mache. Ich hatte einfach keine Energie, nochmal einen Antrag zu stellen und nochmal zu warten. Ich habe mein altes Leben sehr vermisst. Ich habe mich oft gefragt, wann das wieder aufhört. Ich war wütend auf meine Tochter, dass sie so oft weint und mir das Leben so schwer macht.
Im nächsten Moment hat sie ein schlechtes Gewissen.
Weil sie es ja nicht mit Absicht macht und einfach nur da ist und ich mich ja freuen sollte.
Sarah ist wütend auf vieles. Wütend auf Paare, die es aus ihrer Sicht leichter haben und sich trotzdem beschweren. Teilweise sogar wütend auf Freundinnen, obwohl sie weiß, dass die natürlich nicht verpflichtet sind, ihr zu helfen.
Andererseits war ich wütend auf die Gesellschaft, die Mütter wie mich in solchen Situationen alleine lässt.
Nicht mal duschen kann sie in Ruhe. Immer ist da dieses schreiende Baby, das an ihr klebt.
Ich wollte nicht die Hartz-IV-Mutter sein, die alleinerziehend ist. So habe ich mich nie gesehen. Und auch wenn ich andere Frauen, die so leben, überhaupt nicht verurteile, habe ich mich verurteilt.
Am schlimmsten sind die Nächte.
Eine typische Nacht sah so aus, dass Ayla alle 30 bis 40 Minuten wach wurde und dann auch wieder sehr schlecht eingeschlafen ist.
Ayla lässt sich nur durch Körperkontakt beruhigen. Also wandert Sarah mit ihr stundenlang durchs Zimmer oder hüpft auf dem Gymnastikball.
In diesen unglaublich anstrengenden Nächten habe ich mich dann schon gefragt, wofür ich hier gerade bestraft werde, womit ich das verdient habe, dass ich nicht mehr schlafen darf. Also ich habe viel gegrübelt, was ich besser machen könnte, was schief läuft, was ich schlecht mache, ob ich eine gute Mutter bin oder nicht.
Einmal, da ist Ayla 6 Monate alt, schläft sie überhaupt nicht. Sie brüllt seit Stunden ununterbrochen und Sarah kann nichts machen.
Ich bin irgendwann einfach ausgerastet und habe sie angeschrien.
Sarah kann sie nicht mehr in ihrem Körper haben.
Als ich gemerkt habe, dass ich wirklich gerade so geladen bin, dass ich sie einfach nur packen könnte. Und ja, ich hatte Angst, dass ich entweder mir oder meiner Tochter irgendwas antue.
Sie lässt Ayla im Bett liegen und stürmt aus dem Zimmer. In der Küche schnappt sie sich einen Kochlöffel und schlägt damit gegen die Wand, bis er bricht.
In dem Moment, wo die Hälfte des Kochlöffels wegflog, bin ich wieder so wie aus diesem Wahn aufgewacht. Und dann wurde ich auf einmal wieder sehr ruhig und habe mich sehr schlecht gefühlt. Da musste ich dann auch weinen und hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Tochter und war sehr verzweifelt und habe mich gefragt, was nicht mit mir stimmt.
Das ist natürlich ganz schön viel in der Situation. Was zieht sie denn daraus?
Sie geht am nächsten Tag erstmal zur Kinderärztin, um abzuklären, ob Ayla krank ist und vielleicht deshalb so schlecht schläft.
Und auch, weil sie so viel schreit.
Genau, die Kinderärztin findet aber nichts. Ayla ist gesund, nimmt viel wahr und verarbeitet das nachts. Das ist überhaupt keine Krankheit. Sarah soll eher auf sich aufpassen. Deswegen empfiehlt ihr die Kinderärztin, zur Familienberatung zu gehen.
so eine öffentliche Beratungsstelle, die ist ja oft kostenlos, ne, wo man dann Hilfe bekommt. Nimmt sie denn den Ratschlag an?
Ja, sie hat eine Woche später direkt den ersten Termin bei einer Sozialpädagogin.
Super.
Ja, und die Pädagogin macht sich erstmal ein Bild von Sarahs Situation und bestätigt, was die Kinderärztin auch schon gesagt hat. Ayla ist ein tolles Kind, aufgeweckt, lebhaft, weit für ihr Alter. Und sie findet auch, Sarah macht es gut.
Sie meinte, ihrer Einschätzung nach muss ich erstmal akzeptieren, dass ich alleinerziehend bin und dass ich das auch bleiben werde, weil ich immer noch so gehofft habe, dass mir irgendjemand hilft und darauf gewartet habe, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt.
Was ist denn jetzt mit dem Vater von Ayla? Gibt es da wirklich gar keinen Kontakt?
Ja, Sarah hat ihn nach der Geburt nochmal kontaktiert. Also sie hatte schon die Hoffnung, dass er seine Meinung vielleicht ändert.
Die erste Zeit war ich schon noch sehr verletzt und enttäuscht darüber, dass der Erzeuger uns damit so alleingelassen hat und dass er kein Interesse an seiner Tochter zeigt. Ich hatte auch am Anfang noch die Hoffnung, dass er sich vielleicht noch überlegen wird. Habe ihm noch mal einen Brief geschrieben mit ein paar Infos und nach wie vor angeboten, dass er auch Kontakt aufnehmen kann.
Aber er hat nicht geantwortet. Und danach gab es nur noch Kontakt mit ihm über das Jugendamt.
Was heißt das genau?
Über das Jugendamt hat Sarah eine Vaterschaftsanerkennung angeklagt. Das ist ein offizielles Dokument, in dem steht, das ist der Vater. Und dafür wird gerichtlich veranlasst, dass er einen Vaterschaftstest macht.
Hilft ihr das denn was?
Ja, Sarah macht es vor allem wegen der Unterhaltszahlung. Sie bekommt ja zu der Zeit Hartz IV, jeder Euro ist wichtig. Und zu einer Schwangerschaft gehören ja zwei, deshalb muss der Vater Unterhalt bezahlen. Und wenn er das nicht tut, dann zahlt das Jugendamt einen sogenannten Unterhaltsvorschuss. Und dieses Geld holt es sich dann vom Vater zurück.
Okay, also viel Bürokratie und auch boah, schade, dass es überhaupt so weit kommen musste.
Genau, aber ein Lichtblick in der Zeit sind für Sarah die Termine bei der Sozialpädagogin.
So ein Eckbüro mit einer großen Glasfront, vor der viele Bäume sind.
Im Büro der Sozialpädagogin gibt es Matten und Kissen und Spielzeug, gar keinen richtigen Tisch. An der Wand steht ein Regal mit ein paar Ordnern. Die Atmosphäre ist nicht so hochoffiziell, eher locker. Das gefällt Sarah. Sie ist etwas nervös. Die Pädagogin will mit ihr eine Übung machen. Sie soll sich hinsetzen und die Augen schließen. Sie fragt nach der Situation, in der Sarah dem Erzeuger von der Schwangerschaft erzählt hat.
Ich sollte immer sagen, was ich fühle und wo dieses Gefühl in meinem Körper ist, was es mit mir macht und einfach mehr wahrnehmen.
Sarah ruft die Erinnerung ab. Sie sitzt mit dem Erzeuger auf dem Sofa in ihrer Wohnung. Sie smalltalken erstmal, aber er merkt, dass Sarah aufgeregt ist und fragt, was los ist.
Daran habe ich mich zurückerinnert gefühlt und habe gemerkt, dass ich dabei total die Luft angehalten habe und mich verkrampft habe.
Sie erzählt ihm von der Schwangerschaft. Der Erzeuger steht auf, läuft im Zimmer auf und ab und sagt nur, das geht nicht. Er will Sarah zu einer Abtreibung überreden. Das kommt für Sarah nicht in Frage. Und er sagt, dass sie in dem Fall allein mit dem Kind ist.
Nachdem er gegangen war, hatte ich meine erste Panikattacke in meinem Leben. Also zum ersten Mal hatte ich wirklich so wie Atemnot und Panik, Angst.
Die Pädagogin ist immer bei Sarah. Sie beginnt Atemübungen einzuleiten, damit Sarah sich entspannt.
Also in dem Moment war es ja nur erstmal okay, wir schauen uns das nochmal an und wir durchleben das auch nochmal und dann versuchen wir, dass man auch wieder rauskommt aus dem Gefühl.
Dann sagt die Pädagogin, Sarah darf die Augen wieder aufmachen. Sie ist aufgewühlt. Die beiden reden noch kurz miteinander. Die Pädagogin versichert sich, dass es Sarah gut geht und verabschiedet sie. In den Wochen und Monaten nach diesen Terminen geht Sarah ein bisschen besser. Ihr wird klar, dass vielleicht gar nicht ihre Tochter das Problem ist, sondern die Tatsache, dass sie allein mit ihr ist. Allein die ganze Verantwortung trägt. Und dass ihre Tochter in der Vergangenheit viel symbolisiert hat, was nicht so gelaufen ist, wie Sarah es sich vorgestellt hat.
Teilweise habe ich alles Negative, was meine Tochter mit sich gebracht hat, also dieses Schreien, dass sie sehr temperamentvoll ist und so weiter, habe ich das irgendwie so gesehen, ja, das kommt alles von ihm.
Und dann irgendwann gibt es sogar einen Moment, wo es bei Sarah Klick macht. Da ist Ayla 10 Monate alt. Sie weckt Sarah auf, ist gut gelaunt und es ist kein Problem heute, sie fertig zu machen. Sarah geht duschen. Und anders als sonst ist Ayla okay damit, dass Sarah kurz weg ist. Sie läuft dann vor der Dusche hin und her, schaut Sarah zu und lacht.
Ich habe sie gesehen und dachte mir, okay, hey, du bist mein Kind und ich liebe dich. So diese tiefen Muttergefühle, die tiefe Zuneigung zueinander, diese Verbundenheit, die man mit seinem Kind spürt, das habe ich da zum ersten Mal so intensiv gespürt.
Mit einem Jahr kommt Ayla in die Kita und Sarah hat etwas mehr Zeit für sich. Und sie findet endlich einen Job, eine Festanstellung als Bildungsberaterin. Ihr Alltag ist vollgestopft. Aufstehen, Ayla und sich fertig machen, zur Kita, zur Arbeit, Ayla holen, einkaufen, kochen und schon ist es wieder dunkel. Ein paar Monate lang hat sie trotzdem das Gefühl, es geht bergauf. Wenn dann nicht Situationen wie diese wären. Ayla ist 2 Jahre alt. Eine Freundin von Sarah kommt mit ihrer Tochter vorbei, weil sie zu viert auf den Spielplatz wollen. Ayla ist launisch und will nicht laufen. Seit Monaten ist sie in ihrer Trotzphase, will selbstständig sein, alleine entscheiden und kommt dabei an ihre Grenzen und die ihrer Mutter. Sarah ist müde, Ayla schläft immer noch schlecht.
Das war ja dann nach diesen vielen Monaten Kämpfe austragen und sehr viel Trotz. Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon sehr resigniert, mir ging es nicht gut.
Ayla schmeißt sich auf den Boden und brüllt. Also nimmt Sarah sie hoch und trägt sie. Aber beim Spielplatz sind sie noch lange nicht.
Ich hatte sie ein Stück lang getragen und habe sie dann wieder abgesetzt und wollte, dass sie jetzt weiterläuft, weil es mir zu schwer wurde. Ja, das hat schon gereicht.
Ayla schmeißt sich wieder auf den Boden, trommelt mit den Fäusten, tritt in die Luft und schreit. Das einzige Wort, das man versteht, ist Nein.
Also ich war schon 20 Jahre voraus mit meinen negativen Gedanken, dass alles ganz, ganz furchtbar werden wird. Wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie soll es erst später werden, wenn sie größer ist, wenn sie noch pubertiert?
Sarah spürt wieder, dass Ohnmacht sich über sie legt. Sie versucht nicht mal mehr, etwas zu sagen. Sie schaut einfach zu und wartet ab. Ihre Freundin mit Tochter wissen auch nicht weiter.
Es ist ja nicht nur ein Anfall gewesen, sondern über Monate jeden Tag. Und das ist so kräftezehrend gewesen, dass ich in dem Moment auch nicht weiter wusste und mich gefragt habe, ob das noch normal ist. Ich habe mich nur gefragt, was ist hier los? Warum ist es so schwer und so anstrengend? Warum haben wir so viele Kämpfe miteinander? Ich war an dem Punkt nicht mehr wütend oder sauer oder enttäuscht, nichts, sondern einfach nur resigniert und irgendwie traurig.
Ayla liegt weiter auf dem Boden und schreit. Nach ein paar Minuten kommt ihre Freundin zu Sarah und umarmt sie. Das holt sie aus ihrer Starre.
Genau, also sie hat mir wirklich gesagt, dass sie sich Sorgen um mich macht und dass sie mich so nicht kennt, dass sie Ayla so noch nie gesehen hat und wie sehr sie ausrastet und vor allem wie abgestumpft ich darauf reagiere.
Ayla bewegt sich langsamer. Das ist Sarahs Zeichen. Sie schlüpft wieder in ihre Rolle.
Nach etwa 10 Minuten hat sie mich dann wieder so an sich rangelassen, dass ich sie hochnehmen konnte und beruhigen konnte.
Sarah braucht Hilfe und macht wieder einen Termin bei der Sozialpädagogin. Sie erzählt von Aylas Ausbrüchen. Die Pädagogin meint, dass solche Ausraster normal sind und dazugehören. Aber Sarah könnte anders damit umgehen. Sie fragt nach Situationen und gibt ihr Tipps.
Ich habe dann aber irgendwann gesagt, dass es mir nicht nur darum geht, wie ich damit umgehen kann, sondern dass ich merke, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und dass ich meiner Meinung nach nicht mehr ich selbst bin und mich irgendwie so ein bisschen verloren habe.
Die Pädagogin lässt Sarah einen Fragebogen ausfüllen. Nach der Auswertung meint sie, vielleicht hat Sarah seit 2 Jahren eine unerkannte Depression, die schon nach der Geburt angefangen hat. Sarah muss erstmal verstehen, was das überhaupt ist, eine Depression. Dabei hilft ihr ein Buch von dem Fernsehmoderator und Comedian Kurt Krömer, der selbst depressiv ist.
Er hat zum Beispiel erzählt, dass wenn man draußen unterwegs ist, Freunde trifft, unter Menschen ist, dass man dann immer noch gut funktioniert und irgendwie noch lustig ist und gute Miene zum bösen Spiel macht. Zu Hause ist man dann genervt und die anderen, die zufällig gerade da sind, bekommen alles ab.
Irgendwas in Sarah resoniert, als sie das hört.
Draußen bin ich irgendwie immer noch die lustige, fröhliche Person und zu Hause kommt dann der Stress, die Überforderung, das Gedankenkarussell, was ich noch alles tun muss und den Frust bekommt dann meine Tochter ab.
Ein paar Wochen nach der Diagnose fährt sie mit einer Freundin und deren Kind in den Urlaub. 3 Wochen in Portugal. Sie wohnen in einem umgebauten ehemaligen Bauernhof, um den herum nur Bäume sind. Wenn sie wach sind, gehen sie zum Frühstück und fahren danach zum Strand. Aber die ersten Tage findet Sarah ganz furchtbar. Ayla hat mal wieder auf nichts Lust, ist total trotzig, sogar am Strand motzt sie und ist schlecht gelaunt. Sarah liegt abends im Bett und schaut im Internet nach Rückflügen. 3 Wochen mit einem bockigen, schreienden Kind hält sie nicht aus. Aber sie bucht nicht, sondern geht erstmal schlafen. Denn seit der Diagnose Depression hat sie nämlich eine Sache kapiert.
Dass man so insgesamt dann nur so das Schlechte sieht und nicht das Gute oder dass es gar nicht so schlimm ist, dass es passieren kann, ist dann immer gleich alles so eine Katastrophe im Gehirn.
Sie will also erstmal abwarten. Vielleicht wird es ja noch besser. Und am nächsten Tag. Die 4 kommen am Strand an. Es hat ungefähr 29 Grad, die Sonne scheint, das Meer ist angenehm. Sie breiten ihre Decken aus, spannen den Sonnenschirm auf und ziehen ihre Badesachen an. Sie machen einfach, worauf sie Lust haben.
Baden, am Sand, buddeln und spielen, zwischendurch was essen gehen, meistens Eis.
Sarah und Ayla bauen zusammen Sandskulpturen.
So Kleckerburgen mit ganz viel Wasser und Sand, irgendwie so rumgematscht und Kuchen gebacken mit Förmchen. Kennst du das nicht, wenn man so nassen Sand mit Wasser so runterkleckern lässt? Wir nennen das Kleckerburg.
Und ab da war der Urlaub traumhaft.
Auf einmal war es harmonisch zwischen uns. Wir hatten Spaß zusammen und wir waren ein Team.
Das klingt ja echt toll. Aber es ist jetzt ja auch nicht auf einmal alles gut, oder?
Nee, natürlich nicht. Aber schon anders bei Sarah. Sie hat das Gefühl, dass sie und ihre Tochter mehr zusammengefunden haben. Sie hat zwar noch ein schlechtes Gewissen Ayla gegenüber, aber sie ist auch erleichtert, seit sie von der Depression weiß.
In der Hinsicht, dass ich für mich einen Grund hatte oder eine Begründung hatte, warum es mir so geht und ging. Und dass es nicht einfach so war, sondern dass es eine Ursache hatte, für die ich nichts kann.
Ein Glück, dass sie da auch so ein bisschen Erleichterung mal spürt. Die Depression, die ist ja jetzt nicht weg auf einmal. Hat sie da Hilfe?
Ja, sie hat eine Kinder- und Jugendpsychologin gefunden, mit der sie sprechen kann. Sie fühlt sich zwar immer noch regelmäßig erschöpft und ausgebrannt, aber versucht, auf ihre Gesundheit zu achten. Zum Beispiel war sie in der Eltern-Kind-Kur und sie will im Sommer noch mal 3 Monate in Elternzeit.
Mein Ziel ist, in der Zeit die vielleicht angeknackste Beziehung, die wir zueinander haben, zu reparieren und zu verbessern.
Sarah will sich Zeit für Ayla nehmen und sich dabei ein Stück weit ihr altes Leben zurückholen, indem sie mit ihrer Tochter durch den Balkan reist, Albanien und Montenegro.
Also ich hoffe, dass wir einen Roadtrip machen können mit Bus und Bahn und einfach durch die beiden Länder ziehen können.
Und Sarah hat auch noch ein Herzensprojekt, ein Buch mit dem Titel Alles normal.
Ich habe mich in dem ersten Jahr mit Kinderbüchern ohne Papa auseinandergesetzt und habe mehrere gekauft oder ausgeliehen und habe mir den dann durchgelesen und ich war mit allen unzufrieden. Es hat überhaupt nicht unsere Situation wiedergespiegelt, wie es ist, so komplett ohne Vater aufzuwachsen. Und wenn, dann wurde damit so romantisiert umgegangen. Deshalb habe ich für mich beschlossen, ich möchte für Ayla ein Kinderbuch schreiben.
Starke Frau. Ich wünsche den beiden wirklich alles Gute. Danke, Matti Weinziel, dass du uns die Geschichte von Sarah erzählt hast. An einer Folge 100 sind viele Menschen beteiligt. Redaktion Taina Grünzig, Niloufar Erhami und Julia Roche. Produktion Alex Hart und Andy Fulford. Schreibt uns gern Feedback zu dieser Folge. 100@deutschlandfunknova.de. Wir lesen jede Mail. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.